Schön erstmal, dass ihr alle wieder da seid. Und ich werde heute wieder versuchen, mit euch ein paar Gedanken zu teilen, die mich beschäftigt haben. Erstmal bin ich wieder mal sehr beeindruckt, wie ohne dass wir es abgesprochen haben, die Lieder der Lobpreiszeit im Grunde schon die Gedanken des Impulses aufgreifen. Also finde ich einfach total schön. Jens, danke schon mal für die Lobpreiszeit. Die hat mir eben so ganz gut getan. Ja, ich habe es diesmal extra schwierig gehabt, weil unser Impulsteam mir praktisch 4 Kapitel gesagt hat, wo ich mir einfach aussuchen könnte, was ich wollte. Ich mache mal hier den Lautsprecher. Entschuldigung. Vom Lukas Kapitel 22. 20 bis 23, und das war jetzt doch schon eine ziemlich schwierige Sache, daraus zu finden, was ist jetzt der richtige Abschnitt. Ihr kennt das vielleicht im Sommer, wenn man Melonen kauft, dann klopft man ja auch immer so die Melonen ein bisschen ab, um die richtige zu finden, guckt nochmal nach allen Stellen. Und so habe ich das auch gemacht. Ich habe also diese ganzen Kapitel gelesen, mich da so ein bisschen einfach durchgewühlt. Und im Kapitel 20 ging es so um Spitzfindigkeiten, Diskussionen mit den Pharisäern, Haarspaltereien, bis zu dieser zentralen Frage, werden die Toten auferstehen? Da habe ich gedacht, oh ja, das ist es, aber bin dann doch nochmal weitergegangen. Kapitel 21, da ist Jesus so um uns bemüht und sagt, dass wir keine Angst vor Verfolgung haben sollen. Und er ermahnt uns, dass wir wach bleiben, nicht im Alltag, in den Alltäglichkeiten versinken. Und Jesus rät uns da eindringlich, bleibt wach und hört nicht auf zu beten, damit ihr alles, was noch kommen wird, durchstehen und zuversichtlich vor dem Menschensohn treten könnt. Das war mir sehr nah, weil gerade in dieser Zeit von mir 3 Freunde jetzt gestorben sind, so nach und nach. Und viel Krankheit war und es immer wieder so darum ging, weiter zu beten und zu hoffen und sie beharrlich immer wieder vor Jesus hinzutragen. Ja, und dann war am Sonntag, war dann der Palmsonntag und wir sind in die Karwoche, in die Passionswoche gestartet. Und diese Kapitel 22 und 23, die nehmen uns hinein in dieses Kargeschehen, in diese Leidenswoche. Und es ist so, wenn man das liest, als wenn es so eine, mir ist das so vorgekommen, wie ein Strudel, ein Tornado, wo alles mitgerissen wird und nichts sich mehr diesem Sog entziehen kann. Also es ist so unausweichlich. Und Jesus kommt mir da drin vor, wie mitten im Sturm, mitten im Auge des Sturms. Alles um ihn herum tobt und ich habe das Gefühl, wie als wenn Jesus mittendrin eigentlich ganz ruhig ist, irgendwie unaufgeregt, voll Angst und doch gewappnet und voll Sorge um seine Freunde. Es kommt mir vor wie eine Lawine, die in dieser Karwoche so im Grunde losgeht, losgetreten ist und die nicht mehr aufzuhalten ist. Es sind so viele kleine Episoden, Begebenheiten, Verlogenheit, Versagen, Angst, Verwirrung, Gier, Respektlosigkeit, Erschöpfung. Und das alles greift ineinander und bedingt sich und es ist so wie ein Strom, der einfach in Gang gesetzt ist. Wenn ich hier so die in Stichworten einfach nur sage, was so passiert. 22, die ersten 2 Verse, da geht es darum, dass die Pharisäer also sehr die Nase von Jesus voll haben und sagen, also wir müssen jetzt sehen, wie wir den beseitigen können, ohne Aufsehen. Und sie haben zu der Zeit noch Angst vor dem Volk, das instrumentalisieren sie ja nachher, aber sie haben die Nase gestrichen voll von Jesus und wollen sehen, wie sie da ein Ende schaffen. Parallel dazu findet Judas die für sich die Entscheidung, Jesus an die Schriftgelehrten auszuliefern. Dann geht es weiter und das Pessachmahl wird gefeiert. Und Jesus kündigt an, dass jemand ihn verraten und ausliefern wird. Und als ob er das alles gar nicht gesagt hat, haben die Jünger nichts anderes letztlich zu tun, als sich darüber zu unterhalten, wer der Größte von ihnen ist. Und Jesus kennt seinen Petrus und spricht eindringlich mit ihm. Im Garten Gethsemane schlafen sie, schaffen es nicht, wach zu bleiben, sind erschöpft. Jesus ermahnt erneut zum Beten, damit sie in der kommenden Prüfung nicht versagen. Und es geht weiter, dass Jesus verhaftet wird. Und dann kommt die Stelle, wo ich gemerkt habe, ja, da bleibe ich jetzt doch stehen. Petrus verleugnet den Jesus. Und ich merke, das ist jetzt anscheinend die Stelle, wo ich innehalten soll und wo ich mich tiefer hineindenken soll und auch hineindenken will und mit euch zusammen ein bisschen diese Schriftstelle weiter angucken will. Ich mag den Petrus. Ich mag ihn, weil er mir eigentlich sehr nahe ist, mit seinen Macken und Kanten, mit seinen Versäumnissen, aber auch mit seiner großen Liebe und mit seinem es so gut wollen. Wir wissen, dass Petrus nicht der Lieblingsjünger ist, das ist Johannes. Aber wir wissen, dass er mit seinem Bruder Andreas als Erste gerufen wurde von Jesus. Dass er eine besondere Stellung unter den Zwölfen hat, so wird es in den ganzen Evangelien immer wieder mal uns nahegebracht. Manchmal ist er erschreckend naiv, dann wieder vorpreschend, mutig und auch wieder furchtsam. Auf sein Wort wird gehört, denn er traut sich, das Wort zu ergreifen, selbst wenn er sich dabei manchmal blamiert. Petrus schießt über das Ziel hinaus und wird immer wieder zurechtgewiesen, von Jesus neu eingenordet, bekommt neue Richtung, wird von ihm immer wieder auch auf die richtige Spur gesetzt. Und ganz wichtig, immer wieder die Zusage von Jesus: Ich traue dir, Petrus, traue dir zu, binde dich ein. Ich kenne dein Herz und deine Seele. Ich weiß um deine Schwäche, aber auch um deine Stärke. Wir wissen um die Verleugnung, um seinen Verrat. Und das ist irgendwie irre, dass es eben dreimal das Gleiche ist, dreimal die gleiche Schuld. Und ich kenne das manchmal von mir auch. Es gibt so Grundprobleme, wo ich denke, die habe ich schon längst bearbeitet. Die sind einfach gut. Das ist jetzt geklärt und dann schwuppsdiwupp. Auf einmal, ein paar Jahre später, auf einmal ist dasselbe Paket wieder vor mir, muss wieder neu bearbeitet werden, wieder neu durchlebt werden. Und trotzdem ist es anders, weil es ein Stück weiter gewachsen ist, ein bisschen habe ich gelernt, anders damit umzugehen. Manchmal frage ich mich, wie kann das eigentlich gehen beim Petrus? Eben bekommt er noch von Jesus die Füße gewaschen, eben ermahnt ihn Jesus zur Wachsamkeit, ermahnt ihn dringlich. Und dann kommt es doch zu diesem Verleugnen. Schauen wir noch mal genauer hin. Ich habe hier die Gedanken aus einer Predigt vom Jugendpfarrer Hans-Jörg Kopp aus Stuttgart mit zur Hilfe genommen. In diesen Versen 31 bis 34 war der Verleugnung von Petrus wenige Stunden zuvor von Jesus, war die Verleugnung durch Petrus wenige Stunden zuvor von Jesus ja angekündigt. Und Petrus hatte vehement widersprochen. Jesus sagt da: Simon, Simon, pass gut auf, Gott hat dem Satan erlaubt, euch auf die Probe zu stellen und die Spreu vom Weizen zu scheiden. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube an mich nicht aufhört. Wenn du dann wieder zu mir zurückgefunden hast, musst du deine Brüder und Schwestern im Glauben an mich stärken. Petrus antwortete: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen, ja, mit dir zu sterben. Und Jesus sagt ganz ruhig, ich sage dir, Petrus, noch ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, dass du mich nicht kennst. Jesus kennt seinen Petrus besser, als er sich selbst kannte. Er wusste um seine Selbstüberschätzung, seine Ängste, aber auch um seine Fähigkeit zur Liebe, seine Fähigkeit zur Reue und zur Umkehr. Als es dann soweit ist und Jesus verhaftet und abgeführt wird, beginnt wie eine Nebenstory für Petrus eine eigene Geschichte. Sie nahmen Jesus fest, führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des obersten Priesters. Petrus folgte ihnen im weiten Abstand. Im Hof war ein Feuer angezündet. Viele saßen darum herum und Petrus setzte sich mitten unter sie. Eine Dienerin bemerkte ihn im Schein des Feuers, sah ihn genauer an und sagte, der da war doch auch mit ihm zusammen. Aber Petrus stritt es ab. Frau, ich kenne ihn überhaupt nicht. Bald darauf wurde ein Mann auf ihn aufmerksam und sagte, du gehörst doch auch zu denen. Aber Petrus widersprach, Mensch, ich habe nichts mit ihnen zu tun. Etwa eine Stunde später bestand ein anderer darauf und sagte, kein Zweifel, der war auch mit ihm zusammen, er ist doch aus Galiläa. Aber Petrus stritt es ab, Mensch, ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst. Und sofort, während er noch redete, krähte ein Hahn. Der Herr drehte sich um und sah Petrus an. Da fiel Petrus ein, was er zu ihm gesagt hatte. Bevor heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, dass du mich nicht kennst. Und er ging hinaus und begann bitter zu weinen. Ja, alle Beteiligten sammeln sich im Innenhof des Hauses des Hohen Priesters. Dorthin wird Jesus gebracht, weil die Juden für die Verhaftung Jesu verantwortlich sind. Sie drängen auf seine Verurteilung. Vielleicht, weil sie noch sauer auf die Tempelreinigung sind. Die vielen Auseinandersetzungen mit Jesus waren die vielen Male, wo sie den Kürzeren gezogen haben, wo sie bloßgestellt wurden, wo sie beschämt eigentlich sich nur zurückziehen konnten. Vielleicht hat ihnen das einfach nur alles gestunken und sie wollten es einfach nicht mehr. Petrus war wohl der einzige Jünger, der gefolgt ist in diesen Innenhof. Die Dunkelheit machte es möglich und vermutlich waren die anderen Jünger auf dem Weg vom Garten Gethsemane zurück in die Stadt und das verlief sicher nicht geräuschlos. So fiel es gar nicht auf, als er mit in diesen Innenhof einfach hinterher marschierte. Im Haus des Hohen Priesters wohnten wohl beide, der aktuelle Amtsinhaber Kaiphas und er ist der Schwiegersohn des Vorgängers Hannas. Hannas, er blieb bis 15 nach Christus als hoher Priester auch im Amt und konnte auch den Titel weiterführen und war auch so immer stark am Geschehen beteiligt. Aber der eigentliche aktuelle Amtsinhaber war Kaiphas. Die Verse 55 bis 59, die können wir fast überschreiben mit dem Stichwort flatternde Nerven. Petrus wollte Jesus nicht allein lassen. Und das bringt ihn schließlich in Bedrängnis. Er will seinem Herrn beistehen und wissen, was aus ihm wird. Nachts ist es kalt in Jerusalem. Es liegt ja ca. 750 Meter über dem Meeresspiegel. Petrus gesellt sich im Innenhof zu den anderen am Feuer und er will wenig Aufsehen erregen. Und in diesem Eifer hat er Jesu Mahnung von vorhin scheinbar vergessen. woran die Frau, die vermutlich eine Sklavin im Haus des Hohen Priesters ist, Petrus erkennt, erfahren wir nicht. Sie sieht ihm ins Gesicht, schaut ihn genauer an. Eine Dienerin bemerkte ihn im Schein des Feuers, sah ihn genauer an und sagte, der da war auch mit ihm zusammen. Aber Petrus stritt es ab. Frau, ich kenne ihn überhaupt nicht. Wir wissen auch nicht, wieso der Mann, der ja auch dabei steht, vielleicht ist es auch ein Sklave, ein Diener, ein Knecht oder ein Soldat der Tempelwache, warum der auf Petrus aufmerksam wird, wissen wir auch nicht. Aber auch er sagt ganz klar zu Petrus, du gehörst doch auch zu denen. Und Petrus reagiert ganz erschrocken und schroff, Mensch, ich habe nichts mit ihnen zu tun. Nach dieser zweiten Verleugnung bleibt eine Stunde. Petrus nutzt die Zeit nicht, um wegzugehen. Er nutzt sie auch nicht, um sich an Jesu Ankündigung zu erinnern, nachzudenken. Ist es Angst, Aufregung, Anteilnahme am Schicksal Jesu? Wir wissen es nicht, wir können nur spekulieren, uns in Petrus hineinfühlen, überlegen, was geht in ihm wohl vor. Wir kennen ja so ein bisschen wie die Katze vom Donner oder so, oder wie das Kaninchen, das sich nicht mehr rührt. Vielleicht ist er in so einer Starre einfach. Der Dritte, der Petrus anspricht, führt ein Argument ins Feld, du kommst aus Galiläa, wie Jesus auch. Möglicherweise verrät der Dialekt die Herkunft des Petrus. Galiläer haben Schwierigkeiten, manche S-Laute richtig auszusprechen. Und so sagt er, kein Zweifel, der war auch mit ihm zusammen. Er ist doch auch aus Galiläa. Und wieder streitet Petrus es ab. Mensch, ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst. Dreimal hat er geleugnet, zu Jesus zu gehören. Dreimal, also endgültig. Flatternde Nerven. Wenn ich das Geschehen anschaue, frage ich mich, kann nicht jede und jeder augenblicklich in eine ähnliche Situation geraten? Petrus hat sich ja nicht vorgenommen, Jesus zu verleugnen, sich von ihm zu distanzieren. Es ist einfach so gekommen. Wir leben ja in einem freien Land und können glauben und über unseren Glauben sprechen, wann und wo wir immer wollen. Aber vielleicht habt ihr dennoch schon Situationen erlebt, in denen es einfacher ist, den Mund zu halten oder sich eher zu winden, als zu bekennen. Also ich bin da manchmal schon ein Schisser. Den eigenen Glauben leugnen, Gott verleugnen, aus Unachtsamkeit, aus Stolz, aus Angst. Egal wie, ich denke, Überheblichkeit Petrus gegenüber ist jedenfalls fehl am Platz. Ein Hahn und ein Blick, Vers 60 bis 61. Durch Markus wissen wir, es ist der zweite Hahnenschrei. Der Hahnenschrei erfolgt etwa um 3 Uhr morgens. Der Hahn zerschneidet die Nacht, zumindest für die Ohren von Petrus. Er zerschneidet den Satz, den Petrus sagt. Während er noch redete, krähte der Hahn. Vielleicht kennt ihr das auch. Ein bestimmtes Lied, ein Geräusch, das ihr mit einer bestimmten Situation in eurem Leben verbindet. Klappernde Fensterläden, Kirchenglocken, der Bohrer vom Zahnarzt, Geräusche, die wir nicht vergessen, die Erinnerungen auslösen. Manche dieser Geräusche lösen schöne und manche unschöne Erinnerungen aus. Ich kann mir gut vorstellen, dass Petrus im Fortgang seines Lebens bei jedem Hahnschrei an jene Nacht erinnert wurde. Und sicherlich, Gott sei Dank, wir wissen, Petrus erlebt ein Happy End. Denn wenn er sich an diesen Hahnenschrei erinnert, erinnert er sich an seine Verleugnung, an seine Schuld, aber auch an diese liebevolle Vergebung, die er durch Jesus erfährt. Was Petrus galt, gilt auch uns. Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Davon leben wir alle. Der Hahn hat im Grunde das letzte Wort, denn Jesus schaut nur. Er sagt nichts, weil er Petrus nicht weiter in Gefahr bringen will, aber auch, weil er weiß, durch seinen Blick ist alles gesagt. Der Blick zeigt auch, Jesus wendet sich nicht ab. So ist Gott. Er lässt uns nicht einfach fallen. Petrus ging hinaus in die Nacht und weinte bitterlich, enttäuscht von sich selbst. Wer kennt das nicht? Vielleicht kann das auch eine besondere Einladung an Männer sein, Tränen nicht zurückzuhalten. Auch wenn Petrus, vielleicht typisch Mann, möchte man sagen, vor den Augen der anderen seine Tränen verbirgt, indem er den Ort des Geschehens verlässt. Aber im Erkennen von eigener Schuld und Reue ist es so, dass uns die Tränen kommen. Und es ist so, dass diese Tränen wirklich reinwaschen, freiwaschen. Selbst wenn wir untreu sind, bleibt Gott treu. Kaum eine biblische Geschichte erzählt es eindrücklicher. Wir können wie Petrus untreu sein. Auch die beste Frömmigkeit, die begeistertste Liebe für Jesus bewahrt nicht automatisch vor Verfehlungen. Jesu Treue hingegen bleibt immer, trotz unserer Untreue. Wegen uns, für uns. Endgültig ist bei Gott nur seine Treue. Paulus bringt es auf den Punkt, wenn er sagt, sind wir untreu, so bleibt er doch treu. Wie gut ist, dass uns die Bibel nicht nur Geschichten der Glaubenshelden berichtet, sondern häufig von ihren Glaubenskämpfen, Glaubenskrisen, ihrem Scheitern, ihren Versuchungen, von ihrer Umkehr, von ihren Siegen, von der Vergebung und Bewahrung in allen Schwächen. Wenn wir durch diesen Bericht über Petrus wieder neu erfahren, Gott ist treu, dann haben wir auch im Blick auf unser eigenes Leben wieder neu einen weiteren Grund, Danke zu sagen. Du bleibst an meiner Seite, du schämst dich nicht für mich. Du weißt, ich bin untreu und dennoch gehst du nicht. Du stehst zu unserer Freundschaft, obwohl ich schwierig bin. Hältst du mir die Treue, gehst mit mir durch dick und dünn. Du bist treu, Herr, an jedem neuen Tag. Du bist treu, Herr, auch wenn ich versag. Bist du treu, Herr? Unerschütterlich hält deine Treue mich. Du bleibst mir treu.